Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast bei mir im Podcast und das ist André May. André ist Spiegel-Bestseller-Autor, er ist Speaker und Trainer für die Themen Motivation und Vertrieb und wir gehen heute durch einige Themen durch, die für dich sehr, sehr spannend sein können. Wir sprechen über das Thema Stress, was er in seinem Aufstieg, in seiner beruflichen Laufbahn als Stress erlebt hat. Wir sprechen darüber, wie wir Stress positiv für uns nutzen können und gehen auch nochmal tiefer in die Themen rein. Wie fühlt es sich an, auf einer großen Bühne zu sprechen? Und wir wollen auch drauf schauen, was kannst du machen, um für dich in die richtige Position zu kommen, einen Job zu machen, der dich wirklich positiv antreibt, der dich motiviert, wo du eben auch das Gefühl hast, ich gehe nicht zur Arbeit, sondern ich widme mich meiner Aufgabe. André, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung, hab mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Es kann dich ja niemand besser vorstellen als du dich selbst. Bitte hol uns doch mal ab, was waren so die Stationen in deinem Leben, dass du dahin gekommen bist, wo du heute bist?
Genau, also heute bin ich Verkaufstrainer, Keynote-Speaker für Vertrieb und Motivation, bin Spiegel-Bestseller-Autor, das seit letztem Jahr, was mich natürlich auch extrem stolz macht. Und wie bin ich da hingekommen? Ursprünglich bin ich gelernter Bankkaufmann, habe dann also ganz normale Karriere in der Bank gemacht, war am Ende regional erweiterte Geschäftsführung für die Bank, war immer im Vertrieb zuständig und habe mich dann vor 8 Jahren entschieden, die Bank zu verlassen und habe dann eine eigene Firma gegründet. Und wir beschäftigen uns mit Vertrieb, das, was im Vertrieb wirklich funktioniert. Woher weiß ich das? Also, weil ich selber seit 30 Jahren Verkäufer bin und ich habe viele Vertriebsteams begleitet, habe jetzt ein eigenes Vertriebsteam. Das heißt, unser Alleinstellungsmerkmal ist schon zu zeigen, wie kannst du so Vertrieb machen, also nicht mit Anhauen, Umhauen, Abhauen, sondern Vertrauenaufbau, Beziehungsaufbau. Und da schulen wir das, was wirklich funktioniert. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, Mensch, Vertrieb, das ist gar nicht so mein Thema. Also ich habe ganz viele Menschen immer wieder getroffen, die sich nicht verkaufen können, die tolles Wissen hatten, die eigentlich auch eine interessante Person waren, die konnten die PS aber nicht auf die Straße bringen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein wichtiger Skill, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dich also auch gut zu verkaufen, weil sonst machen die anderen Karriere und du selber dann halt nicht. Und auch wenn es ums Geldverdienen geht, punkten auf die sich besser verkaufen können. Mhm.
Was würdest du denn sagen, warum können sich viele nicht so richtig verkaufen? Warum erlebt man das immer wieder, auch gerade so in verschiedensten Firmenkonstellationen habe ich das auch gesehen. Es gibt Menschen, die sind einfach super fähig, aber sie können das nicht so richtig zeigen. Und man hat das Gefühl, man kommt auch menschlich gar nicht so an die ran.
Ich glaube, also häufig bekommen wir ja von unseren Eltern so Glaubenssätze eingetrichtert nach dem Motto, dräng dich nicht so in den Vordergrund und sei nicht so vorlaut. Und ich glaube, dass viele daran strugglen, dass sie einfach dann im Berufsleben ja nicht aufzeigen, wenn es mal darum geht, die nächste Position zu besetzen. Also meine Karriere, die ich gemacht habe, habe ich alles selber gemacht. Was meine ich damit? Immer wenn eine Position ausgeschrieben wurde, habe ich mich gemeldet. Ich habe versucht, durch Netzwerk halt irgendwie da dran zu kommen. Also ich habe insgesamt 4 Karriereschritte gemacht, bis ich ganz oben war. Und keiner ist jemals auf mich zugekommen, hat gesagt, André, willst du bitte diese Position bekleiden? Ja. Ich habe das alles selber gemacht. So. Und deswegen ist, glaube ich, also Karriere machen oder auch mehr Geld verdienen ist aktiv. Wenn du das einfach so geschehen lässt, wird oft nichts geschehen. Und deswegen ist Aktivität einer der wichtigsten Dinge, die ich Menschen mit auf den Weg geben kann, aber in vielerlei Hinsicht, um erfolgreich zu sein.
Ja, also das scheint schon eine sehr wichtige Message zu sein. Also wenn du sagst, du hast jedes Mal aktiv diesen Schritt begangen und hast nicht gewartet, bis man dich einlädt und hast dann ja wirklich auch viele Karriereschritte hingelegt und da wirklich dich in die Führungsetage im Prinzip dann auch hochgearbeitet.
Ja, es ist so, dass Menschen einfach, also man muss sich das so vorstellen, irgendjemand muss ja deinen Kopf mal so aus dem Sumpf ziehen und sagen, hier ist er. Ja, schaut euch den mal an. Der könnte passen für die nächste Position. Weil sonst bist du mit vielen anderen in einem Raum und keiner wird dich am Ende sehen. Und diesen Punkt, da erinnere ich mich sehr stark dran. Ich war also lange Verkäufer für die Deutsche Bank. Und irgendwann bin ich dann mal auf meine Führungskraft zugegangen und habe gesagt, sagen Sie, wissen Sie, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man Karriere macht. Und dann hat er sich meiner angenommen und hat quasi diesen Kopf quasi aus dem Sumpf gezogen und hat gesagt, hier, der André May, der könnte was werden. Und auf einmal haben mich die Leute angeschaut und gesagt, ja, hatten wir gar nicht am Schirm.
Aha.
Der was werden. Und schwupps habe ich das war die erste Hürde damals. Da ging es um meine Sales Manager Position. Und damals hatte ich dann 20 Menschen in der Verantwortung. Und dann musst du natürlich dich natürlich auch beweisen. Du musst das auch erfolgreich machen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber der erste Schritt, da habe ich jemand gehabt, der mich quasi dann am Ende in die Sichtbarkeit gezogen hat.
Hast du denn gespürt, dass mit jedem Karrieresprung der Druck wächst? Oder bist du so ein Mensch, der so aus der Natürlichkeit einfach sagt, boah, jede Challenge, ich nehme sie an, ich probiere es und es kann nicht schief gehen?
Nein, ich hatte am Ende war ich zuständig für 150 Verkäufer und ich hatte immensen Druck. Wenn ich heute Bilder anschaue von damals, sehe ich noch schlechter aus als heute. Also ist so, ich war immens unter Druck. Gerade im Vertrieb ist es so, da gibt's Mechanismen, die dich extrem unter Druck setzen können. Und das war im Endeffekt auch einer der Punkte, warum ich am Ende gesagt habe, ich möchte gerne, der nächste Karriereschritt wäre mit noch mehr Diplomatie verbunden gewesen, mit noch mehr Politik, also Politik im Sinne der Firma. Und da war ich einfach nicht geeignet. Man muss auch irgendwann mal feststellen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Und meine Schwächen sind Diplomatie, Politik innerhalb der Firma, das waren nie meine Stärken. Und ich hätte mich dann immer mehr unter Druck gesetzt, wenn ich dann quasi noch weiter aufgestiegen wäre. Und deswegen war das schon, am Ende war das eine Menge Druck, eine Menge Verantwortung. Und da muss man natürlich auch schauen, wie kann ich dieses Thema abschütteln und nicht mit nach Hause nehmen. Ja, weil es gibt ja Menschen, die sind zu Hause, sind aber gar nicht zu Hause, weil der Geist quasi noch in der Firma ist.
Ja.
Und das sind dann so Zombies, die, also Zombies in Anführungszeichen, die quasi das Aufwachsen ihrer Kinder gar nicht miterleben, weil sie einfach ständig in Gedanken in der Firma sind. Nur der Punkt ist natürlich auch, wenn du mit deinen Gedanken in der Firma bist, abends und nachts, das wird erstmal nicht bezahlt. Und zweitens kannst du dich nicht erholen. Und drittens, geht dein Leben quasi, es gibt ja Liebes- und Arbeitsfähigkeit. Und wenn du am Ende deine Liebesfähigkeit mit deiner Familie und mit deinem Freundeskreis quasi gar nicht mehr leben kannst, dann ist das ein sehr eindimensionales Leben, finde ich.
Ja, absolut. An der Stelle nochmal eine kleine Bitte an dich. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Menschen diesen Podcast anschauen oder anhören, aber den Kanal noch nicht abonniert haben oder auch nicht interagieren. Also ich freue mich wirklich extrem drüber, wenn du mich hier unterstützt, entweder auf YouTube den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung einschaltest, mir einen Daumen hoch dalässt oder auf anderen Portalen gerne eben auch abonnieren oder das Ganze bewerten. Also damit hilfst du mir wirklich extrem weiter, hier kostenlosen Content für dich zur Verfügung zu stellen. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, damals auf Fotos, würdest du sagen, sahst du relativ schlecht aus durch den Stress.
Ja.
Wie sehr hast du das damals an dich rangelassen?
Also das war schon sehr präsent, weil mein Wunsch war ja immer, seitdem ich in dem Vertrieb angefangen bin, Karriere zu machen. Ich wollte immer Karriere im Vertrieb machen und dann hat es quasi geklappt. Dann hatte ich auch eine relativ große Verbissenheit, um dann auch weiterzukommen. So, und deswegen war das schon, ich habe damals meinen Job relativ oder fast alles untergeordnet, ja. Und das war schon sehr anstrengend und auch sehr stressig. Der Job hat mich damals schon echt aufgefressen.
Mhm. Ja. Was würdest du denn deinem früheren Ich raten? Also so mit deiner Erfahrung, die du in der Zwischenzeit noch gesammelt hast. Was würdest du jetzt anders machen oder hättest du heute die Fähigkeit, anders mit dieser Situation umzugehen?
Ja, heute bestimmt. Also im Endeffekt glaubt man ja, oder glauben viele Führungskräfte, sie sind nicht ersetzbar, ja. Und jetzt, wenn man auf den Friedhof geht, stellt man fest, da gibt's ganz viele Menschen, die geglaubt haben, sie sind nicht zu ersetzen. Ja, das heißt, sind am Ende doch ersetzt worden. Und ich glaube, wenn ich meinem früheren Ich heute einen Ratschlag geben darf, dann ist das das Ego, was man hat, besser unter Kontrolle zu bekommen. Also warum möchten Menschen Karriere machen? Warum fahren Männer oder auch Frauen, weiß ich jetzt gar nicht, aber Männer fahren oft hier sicher im Ruhrgebiet oft so richtig laute Autos und geben dann noch mal Gas, wenn sie auf der Schotterstraße unterwegs sind. Das ist ja ein Schrei nach Anerkennung. Bitte kann mich jemand sehen. Bitte kann mich jemand sehen. So übersetze ich immer dieses Aufheulen Motors. Und damals hatte ich das definitiv auch. Für mich war es wichtig, mein Ego zu befriedigen. Und da war es natürlich, ich wollte große Führungskraft werden. Ich wollte meinen Eltern tatsächlich auch immer zeigen. Mhm. Oder meinem Vater, wenn man jetzt mal drauf schaut. Ich wollte ihm immer zeigen, guck mal, aus deinem Sohn ist was geworden. Guck mal, wie viel Erfolg ich habe. Den hat das nie interessiert, weil er halt narzisstische Züge hatte. Aber grundsätzlich war mir immer wichtig, meinen Eltern auch zu beweisen, dass ich Karriere gemacht habe. Und halt hatte halt ein großes Ego. Und ich glaube, mein früheres Ich würde gut daran tun, dieses Ego früher in den Griff zu bekommen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch so das Hauptthema, was ich bei Menschen sehe, die einfach starken Stress entwickeln und so, wie ich es auch von mir kenne, wenn wir einfach perfektionistisch sind, wenn wir wollen, dass uns die anderen mögen für das, was wir tun und unsere Leistung sehen, dann baut es irgendwann einen extrem starken Druck auf. Und ja, da sind dann letzten Endes auch wieder die Glaubenssätze einfach sehr, sehr wichtig. Was haben wir da mitbekommen in der Kindheit? Also warum fühlen wir uns so verpflichtet, einfach da Leistung zu bringen und uns auch zu pushen?
Ja. Also Glaubenssätze ist ja das programmierte System, was unser Umfeld und unsere Eltern mit auf den Weg geben. Und vielleicht, ich hatte vor einem Jahr einen Teilnehmer, da wird das sehr deutlich. Und ich telefoniere auch mit Gruppen zum Teil und der hieß Norman. Und ich sag dann zum Norman, ich sage, Norman, du bist so leise, du musst ein bisschen lauter sprechen, ein bisschen mehr Dampf am Telefon, dass die anderen dich auch hören, weil ein Teil bleibt immer in der Leitung stecken. Da sagt der André, es gibt einen Grund dafür, warum ich so leise bin. Und ich sag dir das heute Abend beim Abendessen. Ich gehe also oft mit den Gruppen. Wenn wir zwei Tage machen, gehe ich abends mit der Gruppe Abendessen. Und Norman hat sich dann neben mich gesetzt und hat mir gesagt, André, weißt du, ich bin deswegen so leise, weil meine Eltern haben mir gesagt, dräng dich nicht so in den Vordergrund und sei nicht immer so vorlaut. Und das habe ich immer noch implementiert in meine ganze Vorgehensweise. Und deswegen traue ich mich nicht so richtig aus mir rauszugeben. Ich meine, das Tragische ist, Norman war 45. Ja, das heißt, wenn du mit 45 noch nach den Glaubenssätzen der Eltern lebst, hat das ja schon eine gewisse Tragik, weil du ja dann dein eigenes Leben gar nicht leben kannst. Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, irgendwann mal auf seine Glaubenssätze draufzuschauen und zu schauen, was bin eigentlich ich und was haben meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben?
Ja, absolut. Also ich glaube, egal ob man Stress erlebt oder nicht, das ist für alle Menschen einfach eine Riesenbefreiung. Wenn wir uns trauen, dahin zu schauen, spüren wir halt hinterher, wie viel Freiheit da reinkommt, wie viel befreiter wir durch den Alltag gehen können und auch was für Verhaltensweisen wir plötzlich ablegen können, wo wir immer dachten, wir müssen so sein und wir müssen das machen. Also sehe ich auch so, das ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, die wir tun können, ist das anzuschauen und es abzulegen, dass wir halt wirklich immer mehr wir selbst dann auch sein können.
Ja, auf alle Fälle. Also authentisch oder Authentizität bedeutet ja echt zu sein, also echt eine echte Person. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man mal drauf schaut, was bin eigentlich ich, was macht mich selber aus und was lebe ich eher, was von anderen Menschen kommt, wo ich vielleicht anderen gefallen möchte, wo es unterschiedliche gibt, die darauf einzahlen, warum ich nicht ich selber sein kann. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, ne?
Ja. Also ich denke auch dann, wenn du aufgestiegen bist, einerseits ist ja wichtig, dass du auf dein eigenes Stresslevel schaust. Aber ich fände es auch nochmal interessant zu beleuchten, wie bist du damit umgegangen, wenn du gesehen hast, Mitarbeiter in deinem Team erleben Stress. Also hast du das überhaupt sehen können oder warst du einfach sehr so mit deinem eigenen Empfinden beschäftigt? Wie würdest du das heute, oder wie nimmst du das heute wahr? Wie bist du damals mit den Menschen umgegangen? Wie konntest du das sehen?
Also ich habe mich gesehen als Chef, der vernünftig mit seinen Mitarbeitern umgeht, muss aber heute sagen, aus der heutigen Sicht, ich war schon mit mir selbst beschäftigt, dass es mir selbst irgendwie wieder gut geht und habe auch versucht, natürlich viel Verantwortung abzugeben. Ich hatte 6 Führungskräfte und habe die versucht, auch in die Verantwortung zu bringen, dass die auch diese Identifikation haben. Du musst dir das vorstellen, wenn du als Vertriebsführungskraft ein großes Vertriebsergebnis hast, brauchst du halt helfende Hände, die am Ende, ja, die am Ende sich auch mit diesem Gesamtergebnis identifizieren. Mhm. So, und aus heutiger Sicht, glaube ich, war ich sehr mit mir selbst beschäftigt und war einfach nicht so beim Mitarbeiter, weil ich, glaube ich, auch mit 6 Führungskräften und 150 Verkäufern aus der heutigen Sicht bin ich überfordert gewesen. Definitiv. Ich war überfordert und dieser immense Druck, der von oben gekommen ist. Und es gibt ja in Firmen so eine Devise, ja, nach 17 Uhr schreiben wir nicht mehr die Mitarbeiter an und am Wochenende auch nicht. Ja, das können die Firmen ja alles nach draußen so leben. Aber wenn man dann intern in der Firma ist, ist was ganz anderes. Du kriegst um 22 Uhr noch Nachrichten, Samstag, Sonntag. Keiner schont dich da am Ende. Mhm. Und deswegen war das schon ein immenser Druck.
Ja. Ist es dir dann irgendwann besser gelungen, drauf zu schauen, wie geht's den Mitarbeitern damit und wie kann ich die unterstützen, vielleicht aus so einem akuten Stress rauszukommen und den Stress positiver empfinden zu können?
Das ist eine gute Frage. Ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Im Endeffekt habe ich versucht, Vertrieb lebt ja auch von guter Stimmung. Ich bin relativ häufig mit meinen Teams weggefahren. Wir haben relativ viel Freizeitaktivitäten auch gemacht, um einfach diesen Druck einfach auch abzubauen. Und ich glaube, das war am Ende mein Weg, wie ich damit umgegangen bin. Ja, viel Freizeit mit den Menschen auch zu verbringen. Wer wollte, war immer herzlich eingeladen. Wir sind fast immer nach Mallorca geflogen, nach Arenal. Am Anfang sind von 150 nur 30 mitgefahren. Nach dem dritten Jahr waren es am Ende 130 Leute, die mitgefahren. Wow. Also die Leute haben das dann auch gesehen, dass das so ein Ventil war. Und das kann man sagen, Mallorca, Arenal, um Gottes Willen. Mhm. Also wir hatten da keine Ausfälle zu beklagen, kann ich dir sagen. Es war alles im grünen Bereich und das war gut. Ne? Also jede Führungskraft auch so, wie sie mag. Und bei mir, das passt ganz gut mit Mallorca. Ich wohne ja jetzt auch auf Mallorca, zwar nicht in Arenal, aber ich bin Mallorca.
Ja, also du würdest schon sagen, das ist wichtig, die Verbindung zu den Mitarbeitern zu halten und eben zu schauen, dass es denen gut geht. Und wenn es dann zumindest nur mit so Team-Events dann funktioniert.
Ja, der Zustand der Mitarbeiter ist gerade im Vertrieb ein enorm wichtiger Punkt. Zustand schafft am Ende bessere Entscheidungen, schafft bessere Ergebnisse und Zustimmung. Und Zustand schafft auch Zustimmung auf Kundenseite. Das heißt also, hast du einen guten Zustand, einen euphorischen Zustand, einen Zustand, der wo du selber brennst und wo es dir gut geht, kannst du natürlich auch deutlich besser verkaufen. Ja, so, und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich als Führungskraft natürlich mit leuchtendem Beispiel vorangehe und auch für gute Stimmung gesorgt habe.
Ja, also ich kenne das auch noch. Ich habe einige Führungskräfte gehabt, die haben wenig einen Blick dafür, wie es mir eigentlich geht, wie stark stehe ich gerade unter Druck und kann ich das noch durchhalten, was da gerade so die Umstände sind. Und bei ein paar wenigen habe ich das erlebt, die waren fachlich top, aber die haben auch immer gespürt, wo bin ich, die haben es geschafft, mich als Mensch zu sehen und das habe ich dann doch sehr, sehr geschätzt und die Menschen, von denen ich höre, dass es sie eben unter starken Druck setzt, ist es oft auch so eine Diskrepanz, dass eigentlich die Führungskräfte das überhaupt nicht mitbekommen, was an der Basis passiert und da so eine Lücke dazwischen klafft, dass auch die Mitarbeiter sich dann irgendwann innerlich so distanzieren vom Unternehmen, von dem, was da passiert. Und ich meine, du sagst dann, klar, dann fehlt diese Vertriebsleistung, aber letzten Endes ist es ja auch wirklich das Arbeitsergebnis, was er dann für alle leidet.
Auf alle Fälle. Der Chef ist ein zentraler Punkt für jeden Angestellten, auf alle Fälle. Hast du? Weil ich glaube, dass viele, ich sehe das auch in meinem privaten Umfeld, dass Menschen zu mir kommen und sagen, André, mein Chef ist so doof, ja, und der fördert mich nicht, der setzt mich unter Druck. Also du kannst diesen Menschen nicht verändern. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Klar kann man mal wieder ein Mitarbeitergespräch führen, aber im Endeffekt, am langen Ende, hatte ich, mein erster Chef, der mich mit 26 Jahren begleitet und auch geprägt hat, hat mich nicht gesehen. Weder als Karrierist noch als Führungskraft. So, und ich habe zu lange gewartet. Ja, ich habe zu lange gewartet. Ich hätte mich sehr frühzeitig von diesen Menschen verabschieden müssen, als ich das erkannt habe. Aber viele Menschen warten dann und sagen, ja, das ist so. Also entweder finden sie sich damit ab nach dem Motto, ja, das ist so, das ist mein Chef, der geht so mit mir um. Und als Chef muss man auch ganz klar sagen, als Chef, wir arbeiten die Mitarbeiter bei dir, Papa, Mama, alles ab, was es in diesem Moment gibt. Du bist als Führungskraft ja schon jemand, wo viele dann auch so familiäre Strukturen sehen, ja. So, und deswegen kann ich jedem nur raten, der aus seiner Sicht keinen guten Chef hat, veränder dich, ja. Triff eine Entscheidung, ja. Entscheidungen treffen macht glücklich. Das ist das, was ich gelernt habe, ja. Triff eine, und dann gibt es natürlich auch dann so Glaubenssätze, ja, ich werde keinen so tollen Job mehr finden oder hier ist doch alles in Ordnung. Glaub mir, da draußen, gerade in der jetzigen Zeit, gibt es Jobs, wo du einen besseren Chef haben wirst, wo du ein besseres Umfeld haben wirst, als du es vielleicht im Moment hast. Ja, und viele Menschen leiden unter ihrem Job, also Chef, Arbeitsumfeld, und da hilft Entscheidungen treffen und zu sagen, ich mache jetzt was anderes, ich treffe jetzt eine Entscheidung und das macht dich am Ende richtig glücklich. Und das kann ich jedem, der diesen Podcast nur hört, kann ich das garantieren, weil ich es selber am eigenen Leib so erfahre.
Ja, also da ist ja oft auch so der Gedanke, boah, was, wenn es dann anders ist oder wie sieht es im Lebenslauf aus, wenn ich da einfach verschiedene Stationen durchlaufen habe. Irgendwas scheint uns ja zu halten. Ne? Wir haben dann irgendwie doch eine hohe Leidensfähigkeit, bleiben an der Stelle verharren, obwohl es uns damit nicht gut geht. Aber oft ist so die Angst vor der Veränderung dann doch größer und wir halten das lieber noch ein bisschen aus und hoffen dann, dass irgendwann alles besser wird.
Genau, es ist der zäheste Klebstoff, den es auf diesem Planeten gibt. Das sind Gewohnheiten. Mhm. Also Gewohnheiten zu verändern ist für viele Menschen extrem schwer. Oder schau mal, der Punkt ist, wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, du bleibst in dem Job mit dem Chef, mit dem Arbeitsumfeld, triffst du ja trotzdem eine Entscheidung, nämlich für den Chef, für das Arbeitsumfeld. Das heißt, du triffst immer eine Entscheidung. Und viele Menschen haben vor dieser Entscheidung, ins Draußen etwas Neues zu machen, da haben die natürlich Sorge, weil das vertraute Umfeld, die Kollegen, die man eigentlich gar nicht mag, den Chef, den man hasst, ja, trotzdem ist man ja irgendwie gewohnt an die Vögel und tut sich schwer am Ende, diese Menschen zu verlassen. So, und meine Erfahrung ist, diese Entscheidung zu treffen, hin für etwas Neues, wird dich am Ende richtig glücklich machen, auch im Arbeitsleben. Und man muss ja auch sagen, 8 Stunden bist du am Tag mit deiner Arbeit unterwegs. Das muss schon etwas sein, wo du dich auch freust drauf. Weil ich ab und zu gehe ich hier ins Fitnessstudio und treffe dann Mitarbeiter von mir und die sagen, André, ich habe es bald geschafft. Ich sag, was hast du geschafft? Ja, Rente. Wenn du 40 Jahre arbeitest und freust dich auf die Rente, dann weiß ich nicht, wie die Rente wird. Ja, ich glaube, die Rente wird dann auch nicht so toll sein. Eigentlich soll man ja die Zeit, die man hat, jetzt auch im Arbeitsleben. Also für mich gibt's ja immer zwei Dinge. Gehst du zur Arbeit oder zur Aufgabe? Also Aufgabe ist etwas, was dich auflädt, wo du inspiriert morgen oder abends dann auch nach Hause gehst, ja. Ich glaube, das ist relativ weit oben angesiedelt, ja. Aber Arbeit, wenn du zur Arbeit gehst, das ermüdet dich. Du hast einen schlechten Chef, der dich nicht motiviert. Du hast Kollegen, die gemein sind, die intrigant sind, die dich mobben. Wenn du das alles hast, dann ist es Arbeit und du kommst abends wirklich geschafft nach Hause, ja. Aber wie gesagt, es gibt Arbeit und es gibt Aufgabe. Vielleicht findest du was für dich, wo du sagst, wow, gefällt mir viel besser von der Aufgabe. Jetzt habe ich noch einen Chef, der mich fördert. Ja, also fördern heißt ja nicht unbedingt, dass du musst ja keine Karriere machen, aber fördern heißt ja vielleicht auch mal eine Weiterbildung oder der dich vielleicht persönlich weiterentwickelt, der dir Hinweise gibt, der Mentor für dich ist. Also der Mentor ist da am Ende, wo du hin willst. Ja, der hilft dir dann quasi. Und da geht's einfach drum und das schaffst du mit Entscheidungen treffen und dass man einfach mal sagt, ich mach das jetzt mal.
Ja. Was könnte denn den Menschen helfen, wirklich so eine Aufgabe zu finden, die uns auch brennen lässt, wo die Motivation einfach von innen kommt, wo, wie du sagst, ich komme erfüllt nach Hause. es ist einfach was anderes dahinter, was mir als Mensch ja auch besser entspricht. Wie kann man das rauskitzeln? Ich habe den Eindruck, viele sind dann doch gefangen in dem, was sie jetzt einfach schon immer machen und glauben gar nicht mehr dran, dass man irgendwie auch mal so nach links und rechts abbiegen könnte, um neue Dinge auszuprobieren.
Ja, also ich sehe bei ganz vielen Menschen, dass sie wissen, was sie nicht wollen. Das wissen viele. Ich weiß, ich will nicht mehr auf diese Arbeit gehen. So, jetzt kommt aber der wichtigere Prozess von dem Ganzen. Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich machen? So, bei mir war es ja damals so, ich war oben in der Bank angekommen oder für meine Verhältnisse oben angekommen und ich wusste, die Bank möchte ich nicht mehr machen. Ich wusste, ich möchte es nicht mehr. Ich hatte Finanzdienstleistungen, hatte ich insgesamt, ich glaube, 17 Jahre gemacht. So, und ich wusste, ich möchte es nicht mehr machen. So, und was ich immer wollte, war, das wusste ich aber schon, weil sich das immer, ich hatte dieser Wunsch, den hatte ich immer. Ich war auch schon bei den Toastmasters, das ist so eine Vereinigung für Redner, quasi, wo du reden lernen kannst. Und ich wusste immer, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte Menschen darüber berichten, wie man motivierter sein kann oder wie man auch Vertrieb mehr machen kann. So, und diesen Weg bin ich dann eingeschlagen und habe dann geguckt, wie kann ich das eigentlich erreichen? Welche Ausbildung brauche ich? Welche Mentoren brauche ich? So, und auch das ist alles ein aktiver Prozess, selber zu schauen, was macht mir eigentlich Freude? Schau mal, das ist ja ein sehr individueller Prozess, bei sich zu schauen und zu sagen, was macht mir eigentlich Freude? Also, wenn du jetzt hier in meinem Büro schaust, dann gibt's hier ganz viele Vision Boards. Ich arbeite mit Vision Boards. Das habe ich irgendwann mal von Arnold Schwarzenegger übernommen, den ich machen durfte. Und Vision Board kommt ja aus dem Lateinischen, videre, ich sehe, wo ich hingehe. So. Und das schule ich auch in meinen Seminaren. Mach dir ein Vision Board, ja? Und wenn du ein Vision Board hast, wirst du deutlich erfolgreicher. Auch nicht im Sinne von mehr Geld verdienen, sondern von einem erfüllteren Leben. Wenn ich dann diese Teilnehmer, die dann aufgezeigt haben, und ich frage immer, und wer von euch möchte ein Vision Board machen? Mal kurz Handzeichen. Dann melden sich, sagen wir mal so, 50-60%. So, jetzt habe ich die Teilnehmer oft dann ein halbes Jahr später auch nochmal. Und sage ich, so, wer von euch hat ein Vision Board gemacht? Und dann so 2, 3 verzagte Hände kommen dann hoch. Das heißt, Vision Board ist das Gleiche. Du setzt dich mit dir selber auseinander. Du schreibst auf, wo möchtest du hin? Das ist aber sehr anstrengend. Das ist anstrengend. Wo möchte ich mit meinem Leben hin? Was habe ich für Stärken? Was habe ich für Schwächen? Und das einfach mal aufzuschreiben und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist ein schwieriger Prozess. Aber dieser Prozess ist notwendig, dass du am Ende hin zu deiner Aufgabe kommst. Weil keiner wird auf dich zukommen und sagen, Marbot, du machst jetzt das und dann bist du glücklich. Das ist ja von draußen quasi. Ja. Meine Eltern haben damals gesagt, André, werd Bankkaufmann, dann bist du nie von Arbeitslosigkeit betroffen und du hast einen Job, der immer wertgeschätzt wird. Und ich habe damals keine Idee gehabt als 16-Jähriger. Ich habe dann gesagt, okay, bin ich Bankkaufmann. Ich hätte, glaube ich, was ganz anderes gerne gemacht. Werbekaufmann, irgendwas Kreatives. Aber dieser Prozess zu schauen, was möchte ich wirklich in meinem Leben? Welcher Job finde ich gut? Das ist ein sehr persönlicher Prozess, wo jeder für sich selber ran muss. Ja. Und dann gibt es natürlich auch wieder Glaubenssätze, die sagen, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, da hast du die Ausbildung nicht für. Natürlich, wenn du Zahnarzt werden willst und du bist am Ende, hast kein Studium, kein Zahnmedizinstudium, dann funktioniert das nicht. Aber es gibt viele Jobs, wo man sich hinarbeiten kann, wo man vielleicht durch eine Fortbildung, Weiterbildung irgendwas machen kann, dass man am Ende da ist. Ja, aber der Hauptpunkt ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ein Zielbild dann auch zu definieren und dann loszulaufen und vor allen Dingen eine Entscheidung zu treffen. Das war jetzt sehr ausführlich.
Nee, super. Also ich glaube, der wichtige Punkt dahinter ist, dass wir uns erlauben zu träumen. Also dass wir nicht glauben, ich muss realistisch denken und ich weiß ja gar nicht, wie ich da hinkommen kann, sondern dass wir uns so eine Idealvision vorstellen dürfen, die auch dann kreieren als Vision Board und uns dann aber auch im Vertrauen irgendwie die Erlaubnis geben, ja, ich kann da hinkommen, auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie. Und ich glaube, das verbieten sich die meisten. Da ist dann doch so ein, aber ich brauche Sicherheit und ich brauche Struktur und ne, so wie du es auch gerade aufgezählt hast, so alles, was man uns ja mitgibt, natürlich in dem guten Glauben, klar, wenn wir eine Sicherheit haben, dann geht's uns gut. Also unsere Eltern wollen ja, dass wir gut versorgt sind. Aber ich glaube, um wirklich so den Kern zu finden, was uns halt wirklich innerlich brennen lässt, einfach, dass wir wirklich Bock drauf haben, das können wir nur erreichen, indem wir halt auch Dinge träumen dürfen und uns erlauben, da mehr reinzugehen.
Auf alle Fälle. Und viele haben auch das System, wenn dann. Wenn das und das passiert ist, dann treffe ich die Entscheidung. Aha. Ja. Oft ist es so, dass das nie passieren wird, also trifft man die Entscheidung nicht. Das ist quasi ein Verlagern in die Zukunft. Ja. Und also die Menschen, die ich immer wieder gesehen habe, die glücklich waren mit ihrem Job, und Glück ist ein großes Wort, sagen wir mal Zufriedenheit fängt weiter vorne an, die zufrieden waren mit ihrem Job, die haben irgendwann tatsächlich eine Entscheidung getroffen und haben etwas entschieden. So, und zum Beispiel, vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Welt. Ich habe damals mich ja entschieden für eine Führungsrolle und habe dann in dem Moment erstmal weniger Geld verdient. Das heißt, ich kam als Verkäufer verdienst du in der Regel häufiger mehr Geld als deine Führungskraft. Das heißt, ich bin dann gewechselt in die Führung und habe dann nur noch die Hälfte verdient. Am Anfang zumindest. Dann habe ich das wieder gesteigert, habe am Ende mehr verdient. Aber schau mal, ich war auch dazu bereit, dieses Geld abzugeben und habe Geld in mich investiert. Ja, diese Investition in sich selber ist total wichtig. Nächste Woche gehe ich 3 Tage auf ein Seminar, bei einem internationalen Trainer, der deutlich weiter ist als ich. Größere Veranstaltungen, macht deutlich mehr Umsatz. So, da gehe ich hin, um von ihm zu lernen. Schau mal, wenn ich nirgendwo mehr hingehe, woher soll ich denn das Wissen dann bekommen, um zu wachsen? Ja, und deswegen ist ganz wichtig, in sich selber zu investieren. Mhm. Oder gerade bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie sollst du deine Persönlichkeit entwickeln, wenn du da nicht in dich investierst? Ja, wenn du keine Bücher zum Thema liest, wenn du keine Seminare zum Thema machst, dann wird deine Persönlichkeit immer auf dem Stand stehen bleiben, wo sie vielleicht heute ist. Und deswegen kann ich nur sagen, investiere in dich. Und Benjamin Franklin hat ja mal sowas gesagt wie, die beste Rendite bringt immer noch die Rendite in Wissen oder in sich selbst, die man investiert hat. Und das kann ich nur unterschreiben.
Ja, absolut. Komischerweise habe ich den Eindruck, viele Menschen erkennen gar nicht den Wert dahinter. Denen ist klar, okay, wenn ich 2000 Euro in den Urlaub investiere, dann habe ich ja was, ja. Aber wenn ich jetzt 2000 Euro in mich selbst investiere, in meine persönliche Entfaltung, Entwicklung, mir meine Glaubenssätze anzuschauen, das ist für die Leute nicht so greifbar. Komischerweise gibt's da irgendwie so eine Diskrepanz, wobei ich eigentlich glaube, die 2000 Euro, die ich in mich investiere, davon habe ich für den Rest meines Lebens was, aber von dem Urlaub, klar, da kann ich noch davon erzählen und ich kann noch Fotos zeigen und es können tolle Erlebnisse sein, aber ich glaube, der Effekt davon ist halt verglichen mit der Persönlichkeitsentwicklung ja irgendwo auch endlich.
Ja. Ja, ich bringe das Beispiel immer mit Bitcoin, wo ich dann frage, hey, wenn du da 10.000 Euro hast, würdest du den Bitcoin investieren oder in dich? Also, du nimmst dich selber ja immer mit. Ja, das heißt also, in der Regel läuft dein Leben in verschiedenen Mustern ab. So, und die Frage ist, sind es Muster, die dich glücklich und erfolgreich machen? Und also, wenn ich über Erfolg spreche, das hat wenig für mich mit Geld zu tun. Das heißt für mich, einen zufriedenstellenden Job, eine zufriedenstellende Partnerschaft, vielleicht auch glückliche Momente. Und deswegen ist ganz wichtig, wie investierst du quasi in dich, dass das am Ende anders wird? Weil wenn du immer etwas gleich machst, du suchst den Job immer wieder nach den gleichen Parametern raus, du suchst deinen Partner immer nach den gleichen Parametern raus, und das macht dich nicht glücklich, ja, wirst du immer wieder das Gleiche bekommen. Also musst du etwas verändern, du musst deine Sichtweise, deine Denke, deine Glaubenssätze, all diese Dinge verändern, und dann hast du am Ende andere Ergebnisse, und das ist ein Game Changer. Und dann kannst du, viele Menschen, muss man auch sagen, verwechseln reich sein mit glücklich sein, ja, dass die sagen, oh, wenn ich im Lotto gewinnen, dann ändert sich alles. Ja, aber der Punkt ist leider, es gibt ja Studien dazu, dass wenn du im Lotto gewonnen hast, bist du 2 Jahre später genauso glücklich wie vorher. Warst du vorher unglücklich, bist du jetzt auch unglücklich. Mhm. Geld macht nicht glücklich. Das ist eine Illusion von armen Menschen, muss man sagen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht provokativ anhört. Wenn du glaubst, dass Geld dich am Ende glücklich macht, wirst du irgendwann vielleicht in der Situation kommen, dass du genug Geld hast, und dann wirst du feststellen, macht mich gar nicht glücklich. Glücklich machen Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen, ja, das alles macht dich am Ende glücklich, aber nicht das Geld.
Ja, voll. Wir haben ja jetzt Stress am Anfang vor allem so aus dieser negativen Brille beleuchtet. Lass uns doch nochmal draufschauen, wie Stress in deinem Leben dich auch beflügeln konnte, also dich auch gepusht hat, einfach wirklich motiviert zu sein, in so einen Flow reinzukommen. Was kennst du da vielleicht von dir so für Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, boah, jetzt passen genauso die Parameter, dass ich einfach richtig mit Freude erfolgreich sein kann und Bock habe, einfach in dem Thema zu arbeiten?
Also es gibt ja, jeder hat im Leben ja verschiedene Chancen, ja, die er vom Leben jedenfalls präsentiert bekommt. Ja. So. Und ich habe in meinem Leben auch verschiedene Chancen gehabt. Und da ging es zum Beispiel darum, 2016 einen Vortrag vor 2000 Menschen zu halten. So, und der Kollege kam auf mich zu und sagte, André, ich würde dir gerne die Bühne geben. Ich glaube, dass du das gut kannst. Darfst du einen Vortrag halten? Bekommst dafür kein Geld, aber 2000 Leute hören dir zu. Aha, so, eine Riesenchance, die mich natürlich in dem Moment auch unter Druck gesetzt hat, auch unter Stress gesetzt hat. Aber ich bin ein Freund davon, in solchen Momenten einfach mal zu sagen, ja, mache ich. Richard Branson wurde mal gefragt, was ist eigentlich sein Lieblingswort? Und er sagt, ja, mache ich. Das ist mein Lieblingswort. So, das heißt, in dem Moment, wo du eine Chance bekommst, dann einfach mal ja zu sagen. Weil, schau mal, diese Chance damals, diese Videos, die ich damals gemacht habe, 2016 ist 9 Jahre her, die benutze ich heute noch. Die Fotos benutze ich heute noch. Es war eine Riesenchance. Ich habe damals Aufträge generiert aus diesen 60 Minuten. Es war eine Chance und mein Start in den Keynote-Speaker- und Trainermarkt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, auch wenn es eine stressige Komponente dahinter gab, weil ich musste ja am Vortrag konzipieren, ich musste mich überwinden, für sich vor 2000 Leute hinzustellen. Ich hatte vorher nur Vorträge, da waren maximal 10 Leute. So, wow. das war für mich so eine Stellweiche in meinem Leben. Und dadurch, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach, bin ich dann den nächsten Schritt gegangen. Danach habe ich die Firma gegründet. So, und heute habe ich das Privileg, häufig vor so vielen Menschen zu sprechen und diese Menschen zu inspirieren, mein Wissen weiterzugeben. Und deswegen sind diese stressigen Momente für mich jetzt natürlich eingebettet in meine Aufgabe. Weil mein Job ist jetzt so, ich fahre von Veranstaltung zu Veranstaltung, da sitzen Gruppen, mit denen kann ich über Vertrieb sprechen oder über Motivation. Ich spreche mit denen, ich weiß nicht, ob wir später davor sprechen, über das Buch, was ich geschrieben habe. Und das ist keine Arbeit für mich. Ich bekomme also Geld dafür, dass ich quasi gar nicht arbeite. Ich mache meine Aufgabe. Und das ist am Ende das Wertvolle. Und natürlich gibt es auch in meinem Alltag stressige Momente, wenn ich von Veranstaltung zu Veranstaltung gehe oder der Flieger fällt aus oder so. Aber das sind im Endeffekt keine wirklich stressigen Momente. Es ist positiver Stress.
Ja. Und hast du es geschafft, so das erste Mal vor 2000 Menschen zu sprechen und da in so einen Flow reinzukommen? Oder war das eher so ein, boah, das ist jetzt ein Druck und ich bin sowas von froh, wenn es vorbei ist?
Nein, also ich habe, auch wenn ich heute auf die Bühne gehe, immer Respekt vor dieser Aufgabe. Ja, da sitzen sehr viele Leute, die schenken dir ihre Zeit. So, und wie gehst du mit dieser Zeit um? Und ich möchte maximalen Mehrwert für die Leute geben. Ich möchte gern, dass die Leute viele Dinge mitnehmen. Ja. So, und im Endeffekt ist das, also ich habe auch eine Rednerausbildung, wo ich das quasi erkläre, wie du das machst. Aber im Endeffekt ist es doch so, was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Ja, warum möchtest du eigentlich vor so vielen Menschen sprechen? Und bei mir ist immer der Zuhörer im Mittelpunkt. Und ich versuche immer dem Zuhörer ein Benefit mit auf den Weg zu geben, wo er nachher sagt, wow, das ist cool, dass ich zugehört habe. Ja, also respektvoller Umgang mit der Zeit. Und natürlich war ich aufgeregt. Aber es ist, diese Aufgeregtheit bringt dich aber auch in eine Konzentration. Und das ist natürlich auch wichtig. Und habe ich Fehler gemacht? Natürlich habe ich in dieser Stunde auch Fehler gemacht. Die haben wir nachher rausgeschnitten, aber die hat gar keiner gemerkt, großartig, die Fehler. Mhm. Aber im Endeffekt, Fehler machen gehört einfach auch mit dazu. Und da geht es natürlich auch darum, wie gehst du mit dir um, wenn du Fehler machst? Und ich bin mittlerweile sehr gnädig mit mir. Ja, vielleicht ein Beispiel. Ich bin vor 2 Monaten, ich weiß nicht mehr genau. Ich frühstücke meistens in meinem Hotelzimmer. Ich hole unten das Frühstück hoch. So, und jetzt hatten die frisch gepressten Osaf, wo ich gedacht habe, super frisch gepresster O-Saft, direkt 2 Gläser genommen. So, bin dann hochgegangen ins Hotelzimmer, ja, mach die Türe auf, das Tablett kippt mir um und beide Gläser kippen in meinen Koffer, wo dann das ganze Equipment für die ganzen Tage noch ist, wo ich unterwegs bin. So. Jetzt kann man sich darüber ärgern und sagen, mein Gott, das bist du für ein Idiot. Ich habe das sehr milde mit mir gehandelt, habe gesagt, okay, ist jetzt scheiße gelaufen. Ich habe das trocken gemacht, alles abgewischt, es hat sehr geklebt. Aber im Endeffekt war ich sehr milde mit mir. Und was möchte ich dazu sagen, ist einfach, wie gehst du mit dir selber um, wenn du Fehler machst? Ja, es gibt ja diese Perfektionisten, die sich Fehler nicht verzeihen können. Ich finde, Fehler gehören einfach mit dazu. Mhm. Auch bei Mitarbeitern, ja, Chefs, die Fehler zu hart sanktionieren, die zahlen im Endeffekt darauf ein, dass der Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift macht und er ist nicht mehr richtig kreativ, ja. Also muss es in jeder Firma auch eine Fehlerkultur geben, ja. Nur wenn du, muss man auch sagen, wenn du als Mitarbeiter immer den gleichen Fehler machst und du machst ihn immer wieder, dann ist natürlich auch kein Verständnis. Ja. Aber wenn man Fehler macht, dann gehören die mit dazu.
Ja. Also das ist wahrscheinlich auch so die wichtigste Message für Menschen, die auf die Bühne wollen, oder? Dass ich mir auch erlauben darf, ja, da oben können Fehler passieren und ja, in dem Moment schauen, je nachdem, 50, vielleicht 500 Menschen zu.
Ja.
Aber ich bin ja immer noch ein Mensch und auch wenn jetzt in dem Moment 5000 oder je nachdem, wie viele Menschen es sind, einfach so viele Menschen gleichzeitig sehen, wie ich da stehe und einen Fehler mache, dass ich in dem Moment einfach für mich verstehe, ich darf das gehört dazu und ich setze mich nicht so unter Druck, dass ich versuche, das von vornherein dann zu vermeiden.
Ja, auf alle Fälle. Also mir sind in diesen Jahren auch grobe Fehler passiert und ich kann dir aber sagen, die Fehler, die mir passiert sind, passieren mir nicht nochmal. Das wird mir nicht nochmal passieren. Ich habe aus diesen Fehlern extrem gelernt, die mir auf der Bühne passiert sind. Das wird mir nicht nochmal passieren. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man aus seinen Fehlern lernt und die dann am Ende abstellt. Ja, weil das ist wichtig. Ja. Mhm.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei mir auch so dieses Kitzeln, ich habe auch einfach Lust, natürlich meine Message nach außen zu bringen, Menschen auch zu inspirieren und ich möchte auch mal auf einer Bühne stehen vor, weiß nicht, 600, 800 Menschen. Also das meiste, was ich bisher hatte, das waren so 120, da war auch noch ein Partner von mir dabei, da hat sich das einfach ganz gut ergeben, ne? Das wurden einfach immer mehr Menschen, aber ich habe das Gefühl, wirklich so vor mehreren hundert zu sprechen, ist für mich nochmal eine ziemliche Hürde. Also in München gab es diese Nerd Nights eine Zeit lang. Da durfte im Prinzip jeder, der sagt, ich habe zu einem Thema was zu sagen, auf die Bühne. Und je nach Veranstaltung waren da einfach mehrere hundert Leute drin, manchmal so an die 1000. Und ich habe mich in meinem Raum so umgeschaut und habe immer überlegt, würde ich es jetzt schaffen, da vorne auf dieser Bühne zu stehen? Würde ich das hinbringen oder würde ich in dem Moment einen Blackout kriegen? Was könntest du mir mitgeben? Wie komme ich dahin?
Ja, ein Nerd Night kenne ich gar nicht, aber es hört sich zumindest so an, dass da Leute sitzen, die man erstmal packen muss, so für sich, auch für das Thema, dass die einem zuhören. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, wer sitzt da im Publikum? Was haben die für eine Idee, da zu sitzen? Und was für mich extrem wichtig ist, bevor ich mich vor Menschen stelle, ist immer Vorbereitung. Also wenn du top vorbereitet bist, es gibt diesen Satz, wer den Text kennt, dem folgen die Worte. Also du bist top vorbereitet, du kennst deinen Text, nicht auswendig gelernt, aber du weißt genau, was du sagen willst, kannst du deutlich besser improvisieren. Ja, viele sagen, ja, ich improvisiere einfach so. Das wäre für mich zu wenig. Ja, wenn du auf die Bühne gehst, du bist relativ unsicher und willst dann improvisieren, das können nur wenige. So, deswegen ist es wichtig, du kennst den Text und bist sicher. So, und vor allen Dingen noch ein wichtiger Punkt, die Zuschauer wissen ja gar nicht, was du sagen willst. Das heißt, selbst wenn du jetzt mal den Faden verlierst, machst du einfach weiter und alle denken, oh, der Maro, der hat einfach so ein neues Thema angefangen da, ne? Ja. So. Das heißt also, es gibt halt so verschiedene Sachen, und wenn du schon vor 100 Menschen gesprochen hast oder 150, dann ist der nächste Schritt auch gar nicht so weit, finde ich, ja? Also, mein größtes Publikum waren am Ende 4000 Menschen, ob du jetzt vor 2 oder vor 4 sprichst, Das ist dann, oder vor 100 und vor 1000, ich finde, das ist, macht den Braten gar nicht so fett. Mhm. Ich finde, der wichtige Punkt ist doch einfach, was hast du für eine Nachricht für die Menschen, was hast du für eine Botschaft, und vor allen Dingen, der allerwichtigste Punkt ist, welche Energie hast du, wenn du auf die Bühne gehst? Mhm. Wie viel Power hast du? Ja, schau mal, die Menschen folgen tendenziell deiner Energie. Ja, das heißt also, das, was du sagst, dein Thema ist das eine. Aber deine Inspiration, deine Energie, deine Power, dein Zustand, ja, der lässt die Menschen am Ende auch an deinen Lippen hängen. Und wenn du es jetzt mal von der Technik sehen willst, also Geschichten sind extrem wichtig, wenn du dich auf die Bühne stellst. Wenn du eine Geschichte erzählst, ja, hängen die Menschen an deinen Lippen. Und wenn du irgendwie 30 PowerPoint-Folien hast mit kleinen Zahlen drauf, das hatte ich letztens noch, da hat die Geschäftsführung die Zahlen präsentiert und ich musste quasi nachher quasi mit meinem Motivationstrakt die Leute wieder abholen. Mhm. Aber diese PowerPoint-Folien, also es gibt einen Satz, der hat was: je schlechter der Redner, je mehr Folien hat er. Ja, das heißt also, je besser der Redner, je mehr arbeitet er mit Geschichten, mit inspirierenden Dingen oder mit dem Flipchart mal. Und ja, deswegen ist das auch, es ist auch ein Prozess. Ja, ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe als Redner, habe ich mir jemand gesucht, der mein Mentor über 4 Jahre war. Ich habe 4 Jahre in einer großen Trainingsfirma mittrainiert, freiberuflich. Und der Kollege hatte ständig 500 Leute sitzen. Das heißt, ich habe ständig vor 500 Leuten referiert. Und wenn du diese Übung hast, dann ist das ist auch häufig Übung, vor Menschen zu sprechen. Und deswegen sollte man sich viele Möglichkeiten suchen, wenn man, also heute ist es natürlich so, es gibt ja viele große Trainingsanbieter, die bieten diese Rednerausbildungen an. Und die Story ist aber die, du brauchst viel Übung. Wenn du gut werden willst auf der Bühne, viel Übung, du musst dir viele Möglichkeiten suchen, wie du vor Menschen sprechen kannst. So, und da gibt es halt unterschiedliche Wege.
Ja, ja, das klingt auch wieder so nach dieser Wenn-Dann-Falle, ne, die du vorhin auch beschrieben hast. Also wahrscheinlich ist so ein Gefühl da, ich brauche erst noch mehr Erfahrung und dann kann ich vor vielen sprechen, aber ich komme nur dahin, wenn ich die Erfahrung im Sprechen auch sammle. Das heißt, der einzige Weg ist, sich gut vorbereiten, sich einfach überlegen, okay, was ist die Message, die Energie rüberbringen und sich dann auf eine Bühne stellen und einfach machen, egal wie viele Menschen da jetzt stehen.
Ja, auf alle Fälle. Oder schau mal, viele wollen Redner sein, ja, aber wie soll ich dir das sagen? Im Endeffekt, morgen fahre ich jetzt nach Düsseldorf, das ist jetzt nicht weit von Essen, da habe ich 2 Auftritte. Danach fahre ich aber nach Berlin, dann fahre ich nach München, dann fliege ich nach Hamburg. Das heißt, ich wache morgens immer woanders auf. Möchtest du das dann auch noch immer Redner sein? Oder das gehört ja zu meinem Alltag mit dazu. Ein Kollege, den ich jetzt auf Mallorca besucht habe, auch ein ganz toller Redner, der hat gesagt, ja André, ich möchte das alles nicht mehr. Ja, dann komme ich dahin, dann muss ich noch eine halbe Stunde warten, das möchte ich alles nicht mehr. Der hat für sich entschieden, er möchte das nicht mehr. Ja, dieses Reisen, dieses auch in Veranstaltungen eintauchen. Er will das nicht mehr. So, mir macht das extrem viel Freude noch, ja. Aber Reisen gehört mit dazu. Ständig woanders aufzuwachen gehört mit dazu, ja. Immer anderes Publikum. Oder auch mal keinen Erfolg zu haben, ja. Mhm. Zum Beispiel hatte ich letztens auch, große Veranstaltung in Düsseldorf, Seifenfabrik. Da habe ich quasi gesprochen und nebendran, ja, war ein Zelt mit feiernden Menschen. Ja, und ich habe dem Veranstalter gesagt, wenn ich jetzt spreche und die feiernden Menschen sind da, die hören mich doch gar nicht, das Publikum, die vor mir sitzen, ja. Da sagt der Veranstalter, ja, das können wir aber nicht mehr anders machen jetzt. Ja, ich sag, ja, dann wird's schwierig, weil die Zuschauer hören mich nicht und ich höre auch kein Feedback von den Zuschauern. Ja. So, das war sehr schwierig am Ende. Und auch
hast
kein.
Hast du es durchgezogen?
Ich habe es durchgezogen, genau. Aber es war am Ende kein Vortrag, wo ich sage, wow, geile Performance. Ganz einfach, weil ich einfach dahin gekommen bin. Dieses Zelt war so laut, die Zuschauer haben mich nicht richtig gehört. Ich habe die Zuschauer nicht richtig gehört. Schlechte Bedingungen, ja. Mhm. So, das heißt, es gibt auch Dinge, die passieren dann außerhalb der Reihe, wo du dann vor diesen 300 Leuten stehst und machst halt ein schlechtes Bild. ja, ist halt auch so. Damit musst du dann halt auch leben. Und deswegen Redner zu sein, ist ein toller Beruf, ja, hat ganz viele Facetten und es gibt halt nicht nur Sonnenseiten da auch, ne? Mhm,
ja. Ich meine, du hast ja vorhin auch schon das Vision Board angeschrieben. Also das war auch so ein Tipp aus deinem Buch Durchbruch. Ja. Eines dieser 24 Gesetze für den persönlichen und beruflichen Erfolg, wo ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall nochmal voranbringen. Also mir wirklich auch wieder so ein Vision Board zu machen und das einfach auch präsenter machen im Alltag. Also ich habe meine Vision für mich, aber dass ich es wirklich auch öfter sehen kann. Was würdest du sagen, ist so diese Magie dahinter, das sich wirklich vor Augen zu halten und zu träumen?
Also Vision ist ja lateinisch videre, ich sehe, wo ich hingehe und das Unterbewusstsein funktioniert in Bildern. So, das heißt, wenn du deine Vision, die du hast oder deine Ziele in Bildern deinem Unterbewusstsein immer wieder vor Augen führst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann wirklich umsetzt. Das gleiche ist ja Bucketlist oder Löffelliste. Ja. Bucketlist im Sinne von, was möchtest du im Leben noch machen? Am Anfang steht aber immer, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, zum Beispiel heute, das ist ein gutes Beispiel, auf meinem Vision Board für dieses Jahr stand drauf, Schlagzeugunterricht nehmen, ja? Heute habe ich die erste Schlagzeugunterrichtsstunde, ja? Ich hätte das nicht gemacht, wenn es nicht auf meinem Vision Board draufgestanden wäre. Aber das hängt da vorne und ich habe gesagt, okay, muss ich mal machen. Da habe ich einen Schlagzeuglehrer rausgesucht und habe ihn jetzt angerufen. Heute Nachmittag 17 Uhr habe ich die erste Stunde. So, das heißt, ein Vision Board erinnert dich. Ein Vision Board fokussiert dich. Ein Vision Board arbeitet mit deinem Unterbewusstsein. Mhm. Oder zum Beispiel, du hast ja gerade das Buch angesprochen. Ich zeige es jetzt einfach mal. Schau mal, das Buch Durchbruch war ein Spiegel-Bestseller und ein Manager-Magazin-Bestseller. Das hätte ich nie gemacht, wenn es nicht auf meinem Vision Board gestanden hätte. Da stand drauf, es soll ein Spiegel-Bestseller werden. Jetzt muss man dazu wissen, 60.000 Bücher kommen im Jahr auf den Markt. 200 werden ein Bestseller. So, wow. Und auch das haben wir geplant, wie das Buch ein Bestseller wird. Mhm. Und den Manager-Magazin-Bestseller haben wir später noch dazu bekommen. Also quasi, weil es am Ende wirklich ein sehr erfolgreiches Buch war. Und diese 24 Gesetze sind halt das, was ich im Leben gesehen habe, was Menschen halt erfolgreich macht, wenn sie ein erfolgreiches Berufs- und Privatleben machen möchten, auf diese 24 persönlichen Gesetze wirklich zu achten. Ne? Aber das Vision Board ist ein wichtiger Grundsatz, wie man seinen Erfolg, ja, oder auch seinen langfristigen Erfolg wirklich herbeiführen kann. Und ich habe das von Arnold Schwarzenegger übernommen. Ich durfte Arnold Schwarzenegger mal begleiten während einer Veranstaltung und er sagte, ein ganz wichtiger Punkt, der mich erfolgreich gemacht hat, ist ein Vision Board. So. Mhm. Und dann habe ich das halt übernommen.
Ja, also das heißt, so diese tägliche Erinnerung, die programmiert uns einfach und erinnert uns dran, wirklich diese Schritte auch zu gehen und nicht darauf zu warten, dass jetzt irgendwas perfekt wird und dann kann ich den Schritt gehen.
Genau so ist.
Hast du dich irgendwann mal zu viel gepusht? Also, dass du gemerkt hast, ich überfordere mich gerade, es tut mir nicht gut, es ist zu viel Druck und ich muss zurückrudern?
Doch, hatte ich bestimmt auch schon, habe ich bestimmt auch schon. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, ist unperfekt zu starten. Ja.
Ja.
Viele sagen immer, ja, ich muss das noch machen und das und dann starte ich. Also dieses unperfekt zu starten finde ich super wichtig. Ja. Weiß ich heute Nachmittag, dass das der richtige Schlagzeuglehrer ist? Nein, weiß ich nicht. Aber am Telefon war er schon gut drauf. Bilder habe ich auch gesehen, passt. Wenn es heute Nachmittag nicht passt, suche ich mir einen anderen. Ja. Aber ich werde heute Nachmittag mit dem Schlagzeugspielen starten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genauso wie mit dem Buch zum Beispiel. Viele sagen auch von Kollegen von mir, ja, André, ich muss jetzt auch ein Buch schreiben. Ich will jetzt auch einen Bestseller schreiben. Dann sage ich immer den Kollegen, vergesse nicht, dass Buchschreiben von Aufschreiben kommt. Ja, das heißt, du musst irgendwann mal anfangen, etwas aufzuschreiben. Wenn du nichts aufschreibst, kannst du nichts verbessern. Dann wirst du am Ende kein Buch haben. Ja. Und die meisten, die das zu mir gesagt haben, haben am Ende kein Buch, weil Buch ist viel Disziplin. Du musst dich hinsetzen. Du musst deinen Schweinehund überwinden. Es gibt auch mal Tage, wo man gar nichts schreiben kann, weil man nichts weiß. Da weiß man gar nicht, was man aufschreiben soll. Ja. Mhm. Und deswegen ist das diese Aktivität, dieses unperfekt zu starten, das ist eins der wichtigsten Punkte überhaupt.
Mhm. Ja. Ist dir gerade noch eine Situation eingefallen, wo du sagst, boah, da habe ich mich überfordert und musste zurückrudern?
Das bestimmt. Das fällt mir einfach keine Situation ein. Warte mal, wo ich zurückgerudert bin. Fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber die gibt es natürlich, gibt es ja, mir
Ja.
fällt jetzt gar nichts ein. Vielleicht fällt sie mir gleich noch ein.
Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich auch dieses Mindset, sich auch zu trauen, einen Schritt zu gehen, wo man hinterher denkt, okay, es war nicht der richtige, ich habe mich da auf irgendwas eingelassen, was mich überfordert, und dann sich auch wieder zu erlauben, die Entscheidung zu treffen, zurückzurudern und zu sagen, okay, das lege ich wieder ab, es war too much.
Doch, auf alle Fälle. Es ist ja, wie gesagt, auch wenn ich selber mit mir im Reinen bin und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich sage, oh, die Entscheidung war nicht so toll, ich mache das jetzt rückgängig. Hadere ich dann damit oder sage ich, nee, kann man doch machen. Ich kann mich so entscheiden, ich kann mich. Es hat ja nichts damit zu tun, dass du ein Fähnchen wechseldich bist, sondern es geht ja auch immer darauf zu schauen, wie geht es mir eigentlich damit? Und davor steht natürlich auch nochmal, sich auszutesten, ja, um zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal für mich, aber wenn es am Ende nicht passt, dann mache ich halt was anderes oder treffe die Entscheidung halt wieder andersrum, auf alle Fälle.
Ja.
Ja.
André, wir haben einige Themen angesprochen. Hast du den Eindruck, dir brennt noch was auf der Seele, was du einfach so mit den Themen, die wir angesprochen haben, gerne noch den Menschen mitgeben möchtest?
Also, ich hatte mir deine Podcast-Folgen, einige davon angehört. Ich finde super. Also da sind wir beide wirklich, schwingen da auf einer Welle. Für wen das wichtig sein könnte, auch nochmal andere Inspiration zu haben. Es gibt einen Podcast, der heißt auch Durchbruch. Der ist von mir, kommt einmal die Woche raus. Beziehungsweise jetzt gab es halt ganz lange Zeit aus persönlichen Gründen, wo er nicht rauskommen konnte. Aber es gibt ganz viele Folgen. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Vielen Dank.
Sehr schön. Das heißt, dein Podcast ist nochmal eine gute Anlaufstelle für Menschen, die sagen, ich möchte
Ja.
nochmal tiefer eintauchen in das Thema, auch Verkaufstraining, Speaking.
Ja.
Was gibt es sonst für Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten oder einfach mehr von dir lernen zu können?
Einfach bei Instagram. Das ist, da werde ich jetzt auch durchsehen, dass du sehr aktiv bist bei Instagram. Ich werde das jetzt. Also der Punkt war, dass ich seit 11 Jahren wusste ich, ich musste ein Aneurysma in meiner Brust quasi verändern lassen. Und das habe ich jetzt vor 3 Monaten gemacht. Das heißt, ich bin 3 Monate ausgefallen und jetzt bin ich quasi gerade wieder dabei, richtig Gas zu geben. Und tatsächlich ist es so, dass diese Sachen, die ich in meinem Buch reingeschrieben habe, dass ich die tatsächlich auch mir sehr geholfen haben, wieder jetzt der Alte zu sein, also sich ins Leben zu kämpfen. Und deswegen ist der Punkt, jetzt wieder Gas zu geben bei Instagram, das wird ab nächste Woche starten. Also, wer mir folgt bei Instagram, der wird das sehen. Hoffentlich nächste Woche.
Sehr schön. Und sicherlich auch nochmal eine wichtige Message. Wenn es einfach gesundheitliche Themen gibt, die haben Vorrang, dann dürfen wir auch mal durchatmen, dürfen sagen, okay, das ist jetzt im Fokus, es geht um meine Gesundheit und ich kann danach wieder ambitioniert an meinen Zielen arbeiten.
Dazu noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch jedem mit auf den Weg geben kann. Ich musste nach diesem Aneurysma, was beseitigt wurde, eine Reha machen. Und dann war ich mit ganz vielen, das waren quasi nur Männer, keine Ahnung, also es waren keine Frauen in dieser Reha, da waren 15 Männer in dieser Reha-Gruppe. Und die meisten haben mir darüber berichtet, die hatten dann Herzinfarkte oder haben Bypässe bekommen, wie sehr sie die Arbeit überfordert hat und wie sehr sie unter Druck standen, sogar so unter Druck standen, dass sie schon diesen Schmerz in der Brust hatten und immer noch weiter gearbeitet haben. So, und da habe ich gedacht, mein Gott, jeder muss auf sich selber achten. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass dich dieser negative Stress so zermürbt, ja, dann musst du einfach diese Entscheidung treffen und musst dich selber auch schützen. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das, was ich von diesen Menschen mitgenommen habe in der Reha, dass die mir gesagt haben, André, das wird mir nicht nochmal passieren. Ich würde immer frühzeitig jetzt auf diese Signale achten.
Ja, mit Sicherheit nochmal ein wichtiger Abschluss hier in dem Podcast, auch in der Episode, dass es wirklich nicht darum geht, dass wir uns in den Erfolg pushen und unsere Vision mit aller Härte und Biss durchpushen, sondern es geht immer noch darum, dass wir auf uns achten und am Ende geht alles nur darum, dass wir damit glücklich sind und damit gesund sind, weil die Gesundheit ist ja am Ende das Wichtigste, was wir haben und da dürfen wir alles andere auch so ausrichten, dass wir das eben bestmöglich unterstützen.
Alle Fälle.
Ja. André, herzlichen Dank dir für das Interview, für deine Zeit und
Danke
hat
für
mich
die
sehr, sehr
Einladung.
gefreut.
Vielen Dank. Danke, Marbot.